Wir haben damals wild Plakate aufgehangen. Ja. Da gab es natürlich immer eine schöne Strafe von der Stadt. Also Stadt Karlsruhe, vielen Dank dafür immer.
Es ist schnelllebiger, aber es gibt auch für mich, es gab noch nie so viele Möglichkeiten wie heute. Also karrieremäßig sich zu entfalten. Man braucht den Mut.
Aber würdest du sagen, ich habe früher mehr Gas gegeben oder würdest du sagen, ich gebe jetzt mehr Gas?
Ich gebe jetzt effizienter Gas.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
Vom Kinofilm zum Clubbesitzer. War das tatsächlich so, Daniel?
Naja, ganz so war es nicht, aber tatsächlich hat uns damals ein Film inspiriert, A Night at Roxbury. Manch einer kennt ihn vielleicht mit Will Ferrell, nicht zu verwechseln mit Pharrell Williams. Ja, also die Jüngeren kennen wahrscheinlich eher Pharrell Williams. Will Ferrell ist ein Schauspieler und es war ein ganz lustiger Film über zwei Brüder, die im Blumenladen ihres Vaters gearbeitet haben. Und der Traum war immer, einen Club zu machen, ein eigener Club. Und da sind sie aber nicht reingekommen. Also long story short, letztendlich haben sie auch einen Club gemacht und waren damit sehr, sehr erfolgreich. Und es war immer ein Traum von den Jungs. Und das ist so ein bisschen auch meine Geschichte dann.
Ja, spannend. Aber du hast ja nie im Blumenladen gearbeitet vom Vater.
Tatsächlich nicht, nee. Aber ich habe ja ganz normal gearbeitet. Ganz normal heißt als kaufmännischer Mitarbeiter im Key-Account bei einem Automobilzulieferer sozusagen. Habe ja aber auch schon immer, auch neben meiner Schul- oder Studiumzeit, ein paar Veranstaltungen gemacht. Eine hast du ja mitgemacht in unserer Jugend, die nicht so erfolgreich war. Also ich weiß nicht, ob es an dir lag.
Trotz oder wegen mir.
Im Nachgang vielleicht doch. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Und habe da immer Bock drauf gehabt. Bin gern weggegangen, bin gern feiern gegangen und habe dann gedacht, okay, vielleicht kann man sowas auch beruflich machen.
Aber wie kommt man dann zu dem Club? Also in Karlsruhe war der Club. Wie hast du herausgefunden, welcher Club steht zum Verkauf sozusagen?
Naja, den Club, den wir damals übernommen haben, der stand jetzt dann zum Verkauf. Also besser gesagt, wir waren früher schon immer Stammgäste dort und haben uns dann mit dem damaligen Eigentümer gut verstanden. Und dann hat er gemeint, naja, er will eigentlich raus aus der Gastro, wie halt viele irgendwann mal. Ja, wenn du sowas jung aufgemacht hast und gerade der Nachtclubbetrieb ist ja schon was anderes, als wenn du jetzt ein Restaurant hast oder irgendwie eine Bar, die nur eine gewisse Zeit lang offen hat. Also das ist schon sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, umso älter du wirst, sich vielleicht auch die Prioritäten verlagern, will man da irgendwann mal raus, denke ich. Ja. Also bei uns war es zumindest so. Ja. Und der wollte damals raus eben und hat uns den Club angeboten. Wir haben dann natürlich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Wollen wir das machen? Mein Geschäftspartner und ich, den ich damals über die Firma kennengelernt hatte, wir uns super verstanden haben, privat oft weg waren, dann gesagt, komm, lass es uns machen.
Aber wie bezahlt man dann so einen Club? Ich glaube, das ist sehr interessant. Ich meine, du warst damals, glaube ich, 24 circa.
Ja.
Hast ja die finanziellen Möglichkeiten nicht gehabt nach Ausbildung, kurzes Arbeitsleben sozusagen. Wie hat es funktioniert?
Klar, da ich nicht im Blumenladen gearbeitet habe und viel Geld verdient, war das natürlich schon ein bisschen schwieriger. Wir sind echt klassisch damals, weil wir natürlich jetzt nicht so viel Geld auf der hohen Kante hatten, wie wahrscheinlich viele, die so einen Traum haben und sagen, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, aber finanziell hängt es ein bisschen und wir auch nicht die Eltern anpumpen wollten, deswegen haben wir gesagt, okay, wir versuchen das auf dem klassischen Weg und gehen mal zu den Banken. So. Und wenn du zu den Banken gehst und sagst, liebe Bank, ich möchte gern einen Kredit aufnehmen, weil ich möchte eine Diskothek kaufen, ne? Also heute Club, früher hieß es mal Diskothek, dann sagen die meisten, eine super Idee, aber was hast du an Eigenkapital, ja? Ja, das war so die erste Herausforderung. Also wir sind so von Bank zu Bank gepilgert mit unserem schönen Businessplan, den wir natürlich da erstellt haben, mit wunderschönen Zahlen drin und schönen Bildchen. Wie kann sowas aussehen? Und irgendwann gab es eine Bank, die gesagt hat, na klar, ist eine super Geschichte. Man muss auch sagen, die kannte die Geschäftsbeziehung vorher schon von den Vorbetreibern und haben gesagt, der eine Berater, ich glaube da dran, ihr könnt es sicher auch genauso gut oder besser. Und hat uns dann eben so ein Existenzgründerdarlehen organisiert sozusagen, das damals auch über die KfW gefördert wurde, was eine super Sache ist, gerade auch für Junggründer, ne? Also einen ordentlichen Businessplan aufbereiten, an seinen Traum glauben und einfach auch das mal durchziehen, mit Unterstützung von Beratern oder Banken natürlich, ja, weil da gibt es immer ein paar Kniffe und auch ein paar Tricks, um, sag ich mal, so einen Antrag durchzubekommen, war zumindest damals so. Hat geklappt hat auch alles super gepasst dann natürlich, ja.
Was ich auch sehr spannend fand, irgendwie kam damals, ich war ja auch zum Teil involviert, als wir selbst Hand angelegt haben im Club und versucht haben, ein bisschen was zu optimieren, kam selbst Kabel 1, war es glaube ich damals, um den Umbau zu begleiten, oder war das so?
Ja, war so tatsächlich. Also es war zu dieser Zeit, ich hatte mal ein Praktikum gemacht, wirst du noch wissen, bei einem relativ bekannten Jugendradiosender in Stuttgart.
Ja.
Und hatte da ein paar Kontakte geknüpft auch zur Redaktion, zu Abenteuerleben. Und hatte die angeschrieben, habe gesagt, hey, ich habe da eine Idee, wir wollen da was machen. Und eben im Rahmen dieser Abenteuerleben-Serie bei Kabel 1 haben die uns begleitet. Wurde auch echt erfolgreich ausgestrahlt, danach auch nochmal auf Vox.
Sogar mit Untertitel?
Tatsächlich mit Untertitel. Man muss sagen, ein Wegbegleiter von uns, der damals, wir hatten ja so eine Eisbar, da war oben die Barfläche aus Wasser, beziehungsweise dann eben später aus Eis, weil sie runtergefroren wurde. Der liebe Markus hat damals die Bar gemacht mit seiner Firma. Und da er ein extremes Pfälzisch spricht, ja, musste er tatsächlich synchronisiert werden. Kaum zu glauben, aber war so. Ja.
Obwohl, Pfalz hat ja was für sich, ne?
Absolut,
abgesehen von der Sprache.
Ja, ja.
Okay, und das handwerkliche Thema, ich meine, du hast handwerklich nie geglänzt, seit wir beide uns kennen, also seit meiner Geburt zumindest. Wie habt ihr das gemacht, den Umbau? Habt ihr da viele Leute von außen gehabt oder wirklich Eigenleistung?
Naja, also ich bin jetzt nicht unbedingt der Mega-Handwerker oder handwerklich begabt, das hast du richtig erkannt, ja. Ich kann sicherlich eine Glühbirne reindrehen und ein paar Kleinigkeiten machen, ja. Aber wir hatten echt ein paar gute Leute hinter uns stehen, die uns da echt unterstützt haben. Wir haben natürlich auch ein paar Kleinigkeiten selbst gemacht, gerade was jetzt das Thema Abriss oder Rückbau und so Sachen, so Kleinigkeiten haben wir selbst gemacht, haben da auch immer viel mitgeholfen. Aber die Profis haben natürlich dann das ganze Interieur gemacht und die Sachen, die dann auch letztendlich wichtig waren, dass so ein Club läuft, auch Soundanlage, Lichtanlage, Elektrik, was natürlich immer auch ganz wichtig ist, gibt es ja natürlich auch Vorschriften, die man einhalten muss. Und
ich finde, es hört sich immer alles so easy an, aber ihr habt ja auch Zeiten gehabt, ich war damals viel auch unterwegs beruflich, bin ja gelegentlich mal vorbeigekommen und hat mir eher wahrgenommen als Freunde statt als Brüder, und da gab es ja auch viele Herausforderungen gerade am Anfang, ne? Wenn man so zuhört, glaubt man, denkt man, ist ja easy, holt sich einen Kredit, macht einen Club auf, Kabel 1 kommt vorbei, dann läuft's. Da gab es ja schon auch das Tal der Tränen. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Wie seid ihr damit umgegangen? Gab es mal eine Situation, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr? Es ist wirklich, es war vielleicht ein Fehler. Wie war die Situation?
Ja, gab es tatsächlich. Also bei uns war das so, dass wir, als wir den Club übernommen haben, den alten Namen noch gehabt hatten und hatten gedacht, okay, wir übernehmen das und läuft alles schön weiter, sind dann rausgegangen, haben gedacht, okay, am Anfang, da wir ja auch nicht aus der Region stammen, sondern ein paar Kilometer weiter über die schöne Rheinbrücke und auch das Publikum jetzt nicht so kannten, außer natürlich als Gäste selbst, haben wir gesagt, okay, wir machen erstmal unsere Promo selber. Früher gab es noch die klassische Flyer-Verteilerei, da bist du halt eben rausgegangen, eben mein Partner und ich, und haben die Flyer verteilt, und dann gab es halt immer viel Feedback, ja, aber ihr seid so ein arroganter Laden und die Türsteher und die lassen mich nicht rein und na, das macht keinen Spaß. Und also hin und her, und wir hatten dann echt die ersten Monate, da wir auch zum Sommer übernommen hatten, war natürlich auch so ein klassischer Fehler, ja, war das relativ schwierig, ja, und das Feedback, das von den Gästen dann zurückkam, hat sich natürlich in den Zahlen widerspiegelt, und da waren schon die ein oder anderen schlaflosen Nächte, wo wir uns gedacht haben, hey, was haben wir uns da für eine eingebrockt, ja? Weil natürlich die Raten müssen bezahlt werden, die Miete muss bezahlt werden. Du hast natürlich auch einen Invest, was jetzt das Thema Ware betrifft, ne? Getränke etc. pp. Natürlich auch Personal. Und dann haben wir uns eben zu dem Weg entschieden mit dieser Fernsehdokumentation. Das war auch letztendlich, muss ich sagen, auch der richtige Start, weil du natürlich über so eine Reportage, die, glaube ich, ganz authentisch war. Man kann sie sicherlich heute noch anschauen in der Mediathek. War dann letztendlich, denke ich, so der Schritt in die richtige Richtung, um auch, sage ich mal, Bekanntheit zu bekommen, ne, dass der Brand einfach sich stärker oder schneller aufgebaut hat. Und das war so der, ich würde mal sagen, der Meilenstein, der den Laden dann auch natürlich erfolgreich gemacht hat mit authentischer Tür, mit authentischem Selektionsverfahren und so weiter. Und einfach ehrlich bleiben.
Ja, ihr habt auf jeden Fall den Club ja extrem gut entwickelt. Es gibt ja sozusagen das Red Monday, wo von Red Bull gesponsert wird. Die Top-Clubs in Deutschland, da war der dann auch dabei am Ende, was auf jeden Fall auch ein Qualitätsmerkmal ist, ja, muss man ja ganz offen sagen.
Ja, also wir hatten tatsächlich sehr, sehr spannende und auch sehr bekannte Gäste bei uns, die sich auch nach Karlsruhe verirrt haben und wirklich schöne und lustige Nächte. Da werden wir sicher noch ein paar Anekdoten in den nächsten Podcast raushauen. War spannend, definitiv, muss man sagen, viele Höhen und Tiefen. Viele durchtanzte Nächte, viele Leute, die sich kennengelernt haben, die heutzutage verheiratet sind, die
oder
Kinder
geschieden.
Haben oder geschieden oder auch danach direkt geschieden wurden. Ja, das gab es natürlich alles und hat aber riesen Spaß gemacht.
Super.
Muss man sagen. Aber zu dem Thema nochmal handwerklich begabt. Ja, du warst damals schon viel unterwegs. Natürlich hätten wir dich damals gebraucht als Handwerksspezialist. Man sagt ja immer, Handwerk hat goldenen Boden. Vielleicht kannst du dazu das ein oder andere Thema mal wiedergeben.
Gerne, ja. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich handwerklich, meine erste Ausbildung war eine Glasausbildung. Ich war Fensterbauer bei einer Firma in unserem Dorf. Wollte einfach mein eigenes Ding machen. Schule war nie so mein Thema. Dann habe ich eine Glasausbildung gemacht. Und handwerklicher Beruf ist wirklich der goldene Boden. Gerade jetzt hinsichtlich der Entwicklung mit KI glaube ich, dass man gut beraten ist, wenn man Handwerksberuf übt. Ja? Auch perspektivisch in den nächsten 10, 20 Jahren. Ich glaube, das wird immer mehr gefragt und auch demnach dann auch gut bezahlt. Ja? Was ein toller Beruf ist, aber es ist halt einfach von nicht so anerkannt, ja, in der Gesellschaft. Oh, das ist ein Handwerker. Deswegen, also mich hat es wirklich geprägt, diese handwerkliche Ausbildung, die 3 Jahre. Warum bin ich dann rausgegangen? Habe dann nochmal eine großen Außenhandelskaufmannslehre gemacht, weil ich einfach dann doch für mich mehr wollte einfach. Und damals war auch nochmal eine andere Zeit, das ist ja jetzt 25 Jahre her, als es heute ist. Trotz allem hat mich das geprägt. A, der Umgang mit den Menschen, dass das Thema wirklich wichtig ist, wer steht hinten dran und auch, wie kann ich mich persönlich entwickeln. Und Handwerk hilft ja auch was in meinem Privatleben, ne? Dass man da auch mal zupacken kann sozusagen. Fenster habe ich keine mehr eingebaut seitdessen.
Zum Glück.
Ja, zum Glück. Aber doch, es war eine schöne Zeit. Und da ist auch natürlich das Personalthema, wie bei dir, Gastronomie, war es doch sicherlich schwierig, auch die richtigen Leute zu finden und dass die auch loyal dir gegenüber sind.
Ne? Ja, absolut. Also das ist ein Thema, glaube ich, das wird jeder Gastronom, da werde ich aus dem Herzen sprechen, das Thema Personal. Naja, wir hatten halt einfach die Situation, dass wir halt extrem viele oder eigentlich nur Aushilfen hatten. Ja? Und bei einer Aushilfe in der Regel, ich will das auch gar nicht verallgemeinern, ist es halt einfach ein Nebenjob. Ja? Und ein Nebenjob wird dann meist nicht so ernst genommen, wie jetzt der erste Job, oder wir hatten auch viele Studenten, die das jetzt nebenbei gemacht haben und dann ist wieder irgendwie eine große Hausparty irgendwo angesagt bei einem zu Hause, dann fällt einem doch mal ein, ach, ich müsste ja eigentlich arbeiten und dann gibt's natürlich immer oder öfter mal lustige Ausreden, warum man heute Abend doch nicht zum Dienst oder zur Arbeit kommen kann. Man muss sagen, toi, 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 wir hatten echt Club, wir hatten ein super Team da im Club und das hat einwandfrei geklappt, bis auf wenige Ausnahmen. Das Thema Vertrauen, es war früher noch nicht so wie heute, du zahlst heute mit dem Handy oder mit der Watch oder irgendwie. Das gab es bei uns nicht so. Also wir hatten natürlich auch Kartenzahlungen, haben wir angeboten, aber das war schon viel Bargeld im Umlauf. Ne? Und man in der Gastro ist es halt so, vor allem wenn es dann auch hektisch wird, ja, und die Leute da in Dreierreihen an der Bar anstehen, es muss schnell gehen und da ist viel Bargeld im Umlauf, ja, und Sachen werden teilweise nicht richtig verbucht und am Schluss sitzt dann da und muss man alles auseinanderklabustern, wo gehört was hin, und ja, das, sage ich mal, waren schon Herausforderungen Und muss man sagen, wir hatten ein gutes Team, aber auch da ist es mit dem Personal natürlich nicht einfacher.
Würdest du jetzt heute eurem Sohnemann, wenn der jetzt um die Ecke kommt in 14 Jahren und sagt, Papa, jetzt ist es soweit, ich möchte einen Club, weil ich einen geilen Kinofilm angeguckt habe, würdest du das unterstützen, mal ernsthaft? Oder würdest du sagen, nee, du würdest davon abraten, weil es doch sehr, hoher Workflow ist und auch die Arbeitszeiten sind nicht die, die normaler Mensch arbeitet, sondern du halt nachts um 4, 5 nach Hause kommst oder noch später.
Naja gut, also von den Arbeitszeiten ist es ja so, auch wenn jemand Schicht arbeitet, kommt er ja auch eine ähnliche Zeit heim. Ich glaube einfach, also natürlich, um vorne anzufangen, würde ich ihn immer unterstützen, egal was er machen will. Grundsätzlich, wenn er meinen Rat sucht, würde ich ihm das schon sagen, dass ich glaube einfach, das ist meine persönliche Meinung, dass es halt einfach, dass der Trend so ein bisschen weggeht. Klar haben wir noch die Party-Hochburgen und den einen oder anderen Club, der natürlich sehr, sehr begehrt ist, auch wenn man ins Ausland guckt, nach Ibiza guckt oder auch in Deutschland gibt es sehr, sehr schöne Clubs, auch die, sag ich mal, in Nischenmärkte gehen, die sehr, sehr erfolgreich sind und auch zu Recht erfolgreich sind. Ich glaube aber einfach, dass der Trend bei den jungen Leuten einfach so von dieser Diskothekenkultur weggeht, in wenn überhaupt so eine Barkultur, mit schönen Drinks, mit ein bisschen DJ, danach ein bisschen sitzen und so weiter. Oder auch das Thema Festival ganz groß. Es gibt so tolle und große Festivals in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland oder auch in Übersee. Es gibt so tolle Sachen und die natürlich auch nicht günstiger werden. Ja? Also wenn du heute, sagen wir, auf so ein Festival gehst, da hast du richtig viel Geld weg, ja, und ist natürlich auch alles toll organisiert und gut gemacht. Nur ich denke, dass diese Clubkultur
ausstirbt.
Ja, nicht ausstirbt, aber drastisch reduziert ist. Ja. Und deswegen würde ich jetzt meinem Sohn wahrscheinlich sagen, mach lieber was anderes.
Was zum Beispiel?
Also
Glaser.
Zum Beispiel Glaser. Ja. Ja. Gerne eine handwerkliche Ausbildung, bin ich mir sicher, auch Thema KI.
Ja.
Kann man sehr, sehr viel mitmachen. Wird auch der ein oder andere Beruf, ich denke vor allem im kreativen Bereich, drunter leiden. Im Handwerkbereich wird sicher unterstützend da sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass übermorgen der Roboter mir mein Fenster einbaut.
Ich glaube, genau dieses Thema ist auch jetzt ein Sprung von unserem Start beruflich, auch zum jetzigen Zeitpunkt. Warum haben wir das medizinische Thema gewählt? Genau deswegen, weil auch hier, gerade in dem Pflegesegment, Healthcare, ambulante Pflege, stationäre Pflege, da ist ein Markt, das wird nicht sterben. Im Gegenteil, es ist ein Zukunftsmarkt. Wir brauchen das alle im Alter, Unterstützung. Wir wollen zum Teil daheim gepflegt werden und demnach ist genau der richtige Weg, dort zu investieren. Das ist elementar.
Ja, absolut. Also wichtig ist, die richtigen guten Leute zu finden, die auch Bock drauf haben, einen sozialen Beruf, jetzt in dem Fall wie bei unseren Beteiligungen, ja, in den sozialen Beruf zu gehen, was extremst wichtig ist und wie du gesagt hast, auch in Zukunft extrem boomen wird. Die Leute, die Generationen werden immer älter. Ja, man ist auch, hoffen wir zumindest mal, immer länger fit, ja, und braucht aber vielleicht irgendwann mal Unterstützung, dass man vielleicht nicht unbedingt nur im Seniorenheim oder in der Einrichtung haben möchte, sondern vielleicht auch zu Hause und deswegen sind wir da auf einem guten Weg, auch Leute zu akquirieren in dem Bereich. Und daher macht es absolut Sinn, auch in einer handwerklichen oder in einer Rolle am Mensch eben sich zu etablieren. Absolut top. Also muss nicht jeder einen Club aufmachen.
Nee, das ist so. Oder jeder Manager werden, ja.
Genau. Fandest du jetzt aber, um jetzt mal nochmal auf die Thematik mit der handwerklichen Ausbildung zu gehen, fandest du es jetzt härter, man kann es vielleicht nicht direkt vergleichen, aber fandest du es jetzt härter, morgens auf die Baustelle zu fahren oder in einem Meeting mit 3 Vorstandskollegen?
Fand ich es härter. Ist ein anderes Arbeiten, würde ich sagen. Die Herausforderung im Management ist natürlich, du sitzt sehr viel in Meetings, teilweise bringen die Meetings halt nichts.
Warum?
Man sitzt, erzählt sich ein paar schöne Geschichten, aber ist zu weit weg vom Kunden und vom Personal, die letztendlich auch die Umsätze treiben. Ja. Und zum Teil ist halt sehr politisch, wie es letzte Mal auch erwähnt, was schade ist. Wenn man wirklich die Meetings, nur die Effizienz durchziehen würde, glaube ich, hätte man 80% weniger Meetings und hätte mehr Zeit, auch bei den Punkten, wo es wichtig ist, ja, beim Menschen zu sein, bei den Kunden zu sein, etc., dass man da ein bisschen näher dran ist. Das wird oft verfehlt, war von meiner Erfahrung, dass man Meetings macht, um Meetings zu machen und nicht, weil sie effizient sind. Ja, man muss auch Meetings dann mal früher abbrechen, weil man sagt einfach, wir haben über alles gesprochen und nicht die Zeit absitzen. Ja, das merken wir jetzt auch ja in dem Unternehmertum, in dem eigenen Aufbau, dass man, wenn die Arbeit erledigt ist, dann ist man eh erreichbar, aber man muss dann nicht im Büro am Schreibtisch sitzen und Däumchen drehen. Ja, und das macht man halt oftmals und hat den ganzen Tag nur Calls, da wieder ein Meeting, da wieder dieses Thema, wo dann teilweise auch keine Entscheidungen getroffen werden.
Also ganz nach dem Motto, freitags ab 1 macht jeder sein.
Oder? Nee, da nicht. Nee, im Gegenteil leider. Da wird man freitags nochmal vom Vorstand um 6 angerufen, um zu gucken, wo ist man denn gerade aktiv. Ja, zum Teil, das war meine Erfahrung. Ja, also ist auch hier nicht schwarz-weiß. Ich glaube, Unternehmen müssen sich auch darauf einstellen, wenn sie Top-Talente holen und das Unternehmen nach vorne bringen wollen, dass die Kultur sich verändert und man einfach den Leuten mehr Freiheit gibt, beziehungsweise man wird für Output bezahlt und nicht um eine Zeit abzusitzen. Ich glaube, es liegt immer an demjenigen, der den Bereich, die Abteilung führt, dass man einfach die richtige DNA hat. Und mir hat es persönlich wirklich auch diese handwerkliche Ausbildung schon geholfen, nicht den klassischen Akademikerweg, Studium, sehr viel Theorie, sondern auch zu verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert.
Ja, aber kann man keinen Trend erkennen? Also die Frage geht jetzt an dich. Weg von diesen dauernden Meetings und jede Woche und weekly und da KPIs und da links und rechts und diese, ich sag mal immer, diese Quatscherei den ganzen Tag. Ich meine, da bleibt doch jetzt nach meiner Auffassung auch so ein bisschen die Arbeit liegen. Oder sehe ich das falsch?
Auch hier, ich finde, es ist nicht schwarz-weiß zu sehen, aber du hast natürlich einen großen Konzern, hast eine breite Thematik von Strukturen und natürlich ist jede Führungskraft anders geprägt, ne? Auch nochmal von der Generation her. Und sicherlich auch durch Corona, wo es die Möglichkeit dann geben musste, die Leute ins Homeoffice zu schicken. Das war schon für den einen oder anderen Manager von meiner beruflichen Erfahrung schon eine große Herausforderung, das Vertrauen zu geben. Ja. Und ich bin der Meinung, wenn jemand faul ist, dann ist er genauso faul im Büro, wie wenn er daheim ist und die Waschmaschine macht. Ja. Es spielt dann keine Rolle. Ja.
Gut, aber spricht denn grundsätzlich was dagegen, wenn wir jetzt aufs Thema Homeoffice gehen? Das hat ja, sage ich mal, Corona einem Lernen gelassen sozusagen, dass man, dass viele eben zu Hause im Homeoffice waren. Aber spricht da was dagegen, wenn man jetzt sagt, ich mache mal zwischendurch eine Runde Sport oder ich schmeiß mal eine Waschmaschine an oder muss man so strukturell einfach am Schreibtisch die Zeit absitzen oder, sage ich mal, hat man dann tatsächlich so viel zu tun, dass man von morgens um 8 bis um 8 to 5 an seinem Schreibtisch sitzt?
Es gibt Tage natürlich, da bist du so getaktet, dass du wirklich die ganze Zeit nicht mehr Zeit hast, um in Ruhe zum Mittag zu essen. Das ist tatsächlich so. Ich finde es wichtig, genau was du sagst, das Thema Sport mal einzubauen. Ich habe auch immer versucht, während meinem Werdegang, entweder wenn ich irgendwo in einer anderen Niederlassung im Ausland war, meine Sportschuhe dabei zu haben, laufen zu gehen, die Leute zu animieren, zum Teil mit Managern beim Laufen über Business zu sprechen, die auch Sport gemocht haben.
Ja, wenn die Luft haben genug.
Wenn die Luft haben genug. Und das fand ich immer super effizient. Und das bringt dich nochmal zusammen, ne, auf einer anderen Ebene. Demnach finde ich es gut, wenn man es einbaut. Es muss natürlich dann der Tag hergeben, ja. Aber ich finde es sinnvoll, weil letztendlich, wenn ein Mitarbeiter zufrieden ist, bleibt er ja auch länger und ist committed, ja. Und warum wechseln Leute? Ja, oftmals liegt es am Vorgesetzten, ja. People join the company, people leave the manager. So ist es oft, dass Leute anfangen und dann gehen, weil die Führungskraft einfach dich nicht hört, dich nicht sieht, den falschen Support anbietet. Und das finde ich doch wirklich die Key-Thematik. Man muss nicht als Manager, aus meiner Sicht muss man nicht der Experte sein in dem Fach, sondern du hast die Experten. Und du musst einfach den Leuten die Freiheit geben, die Hürden aus dem Weg räumen und denen eine klare Vision geben, wie man das Unternehmen nach vorne bringt. Und das war vereinzelt sicherlich bei mir in meinen Rollen, die ich hatte, schwierig, weil zum Teil die Leute waren wirklich fachlich extrem tief drin, 20, 30 Jahre Erfahrung, die ich in dem Bereich nicht hatte, aber natürlich die Führungserfahrung, die ich mitgebracht habe und die letztendlich auch, wo sie nach einem Jahr mal gemerkt haben, oh, das hat wirklich einen Benefit. Der Michael, ich muss nicht mit ihm über das Detail diskutieren, weil da bin ich besser, aber er kann mir andere Guidance geben, wie ich das Thema über die Ziellinie bringe.
Ja. Okay, aber gibt es jetzt nicht auch gerade in solchen strukturellen Organisationen, jetzt in denen du da tätig warst, gibt es da nicht, sag ich mal, auch Führungskräfte, die einfach sagen, naja, nach mir die Sinnflut und ich möchte halt schnell nach oben kommen, mein Team ist mir egal, und entsteht dann vielleicht auch so eine Unzufriedenheit, dass vielleicht ans Team sagt, naja, der will ja eh nur nach oben kommen und was wir da unten performen, die Performance ist ihm wichtig, aber ob das menschlich für uns gut ist, ob das passt oder ob wir Probleme da haben mit irgendwelchen Sachen, ist ihm egal?
Es ist tatsächlich so, dass es sicherlich auch solche Manager gibt, die die Idee vom Mitarbeiter als seine verkaufen. Ich finde aus meinem beruflichen Werdegang die letzten 20 Jahre, glaube ich, wenn du da consistent bist und den Leuten, die das Gefühl haben, dass du hinter denen stehst, dass auch wirklich kein Lipservice ist, sondern du stehst dazu, dass du dadurch langfristig weiterkommst, weil eine Karriere ist ein Marathon und kein Sprint. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der Karriere macht, genau mit dieser Art, aber für mich ist das nicht nachhaltig. Und letztendlich muss ich mir selbst in den Spiegel gucken. Und man merkt es oftmals, wenn man ausscheidet aus Unternehmen, wer bleibt noch? Ne? Also diese Illusion kann ich jedem nehmen, wenn du irgendwann mal, keine Ahnung, zu meiner Anfangszeit im Mobilfunk 60 Leute hast und du denkst, die mögen dich alle, dass dann alle nachtrauern, wenn du weg bist, so ist es nicht. Aber teilweise bleiben halt 1, 2, 3, 4 Leute bei dir, die dich jahrelang begleiten und die immer mal um Rat fragen, was auch schön ist, ja, dass man sieht, man ist angekommen, man hat den Werte mitgegeben oder die sich entwickelt haben durch dich. Aber auch da gibt's Enttäuschung. Ich glaube, von beiden Seiten. Man muss da, darf da nicht naiv sein, sondern muss damit umgehen und muss trotzdem versuchen, das Beste zu geben, um den Mitarbeiter zu entwickeln. Und man lernt ja immer von beiden Seiten.
Also du würdest schon sagen, da wird man schon schnell vergessen. Jetzt kommt der Nächste, der die Position ersetzt und ruckzuck ist man weg.
Es ist halt eine geliehene Autorität. Ne? Wenn du irgendwo angestellt bist als Manager, dann am Anfang sind ja alle sehr, sehr nett zu dir logischerweise, weil du die Position hast. Aber es liegt ja an der Position, nicht an dir. Und dann über Jahre hinweg erarbeitest du dir, dass die auch den Respekt vor dir haben, wenn sie sehen, du bringst Leistung und nicht vor der Position. Und natürlich, wenn du dann ausscheidest, natürlich gibt es dann wenig, die bei dir dranbleiben. Aber genauso umgekehrt. Ja. Es gibt auch die Leute, die Karriere machen wollen und die sagen, oh, wo geht der jetzt hin? Ich halte Kontakt über die verschiedenen Plattformen, weil vielleicht kann der mir mal helfen irgendwann, dass ich irgendwo reinkomme. Aber es erkennt man relativ schnell, wer hat ernsthaftes Interesse an dir als Mensch und wer nicht. Und da muss man einfach sehr selektiv sein und darf da nicht nachtragend sein. Am Ende, das ist Business. Und aus Business kann auch eine Freundschaft entstehen, aber es muss nicht, ja.
Jetzt gerade, wenn wir beim Thema waren, als du vorhin gesagt hast, okay, vielleicht geht man auch mal zusammen laufen in der Management-Ebene. Jetzt, wie ist denn das grundsätzlich mit Kunden? Also du hattest ja auch teilweise Kontakt mit Milliardenunternehmen und da auch eben mit Inhabern oder Vorständen. Geht man mit den Jungs dann auch mal, sag ich mal, in den Wald, also joggen, oder trifft man die nur, wenn der Fahrer sie absetzt in der Vorstandsebene? Man hat sein Meeting und danach ist man wieder weg, oder ist das auch, sage ich mal, eine Ebene, weil das interessiert ja sicherlich den einen oder anderen, so ein Vorstand eines Milliardenkonzerns, hat er auch mal Zeit, mit einem Businesspartner mal auf dem Golfplatz, gut, du spielst jetzt kein Golf, aber mal joggen zu gehen oder Tennis oder keine Ahnung.
Also es ist ganz unterschiedlich. Oftmals sind die so getaktet, dass wir auch in der Kooperation, man hat mal ein Abendessen, mal ein Dinner gemeinsam, um Themen zu besprechen und sich kennenzulernen. Aber am Ende ist man da doch teilweise weit weg. Aber es hängt auch vom Land ab. Ne? Es gibt Länder, wie die in Osteuropa insbesondere, wo die auch großen Wert drauf legen, das Dinner zu machen, das in die Länge zu ziehen, auch das ein oder andere Kaltgetränk zu trinken.
Das wäre jetzt meine nächste Frage.
Was auch wirklich Spaß macht, um dann da sich besser kennenzulernen. Ja, das ist komplett unterschiedlich, muss man sagen. Also Sport gemacht habe ich bisher mit keinem C-Level, abgesehen mit meinem früheren Chef, mit dem Vorstand. Der hat auch gemocht, wenn wir auf irgendeiner Veranstaltung waren, auf irgendeiner Messe, dass wir dann alle zusammen essen auch, joggen gehen. Das fand ich immer doch sehr nett und sehr nahbar, ja.
Aber gab es damals so eine Situation, weil du jetzt eben gerade gesagt hast, in manchen Ländern wird halt vorausgesetzt, dass man zusammen Abendessen geht oder sonst irgendwas. Gab es da auch Situationen, wo du jetzt sagst, boah, das geht gar nicht oder da möchte ich mich jetzt unter den Tisch verstecken oder da kann ich nicht mehr oder da will ich jetzt sofort abbrechen? Gab es so eine Situation, da sagst du, nee, alles easy peasy und war alles schön?
Ich hatte schon mal eine Situation, wo es ums Mittagessen ging und mittags war schon relativ viel Alkohol im Spiel, das ich jetzt unpassend fand, aus meiner Perspektive. Es ist ein Business-Meeting und dass man dann, der Gast, den wir eingeladen haben, der durfte den Wein aussuchen. Der Wein war exorbitant teuer, was ich schon persönlich aus meiner Sicht unverschämt fand. Wie er bezahlt, wusste er, das wusste ich den teuersten.
Hat er doch richtig gemacht.
Genau. Teuersten Wein aus und hat auch ein Mitarbeiter dann mitkonsumiert und dann noch einen Schnaps. Ich habe mich da wirklich zurückgehalten, weil ich finde es auch einfach unpassend, ja, dann mittags sich da einen reinzustellen, sozusagen. So Situationen oder in anderen Ländern, dass man dann nach dem Essen nochmal in den Club geht. Ja, letztendlich muss es jeder für sich entscheiden. Ich glaube, man muss nur verstehen, dass die Kulturen unterschiedlich sind. Und es gibt beides, ja. Man gibt solche Manager und solche Manager, ja.
Okay, aber gab es auch jetzt mal in der ganzen Situation oder jetzt mal, wenn wir mal wieder zurückgehen, wir gehen jetzt mal nach die handwerkliche Ausbildung, gab es da nicht mal irgendwie mal eine Situation, wo du sagst, boah, ich würde mich gern selbstständig machen oder hast du nie eine Idee gehabt, wo du sagst, okay, dafür brenne ich, das will ich vielleicht mal selbstständig ausprobieren?
Doch, tatsächlich gab es das, als ich damals dann abends VWA Mannheim ein Studium, BWL-Studium gestartet habe, das du ja auch absolviert hattest. Da hatte ich einen Kommilitone, den Janosch, kam ursprünglich aus Polen. Dann hatten wir genau das Thema, ist auch wie gesagt 20 Jahre her circa, da hatten wir das Thema Ärzte. Wie kann man Ärzte, wir haben Mangel in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt, wie kann man Ärzte nach Deutschland bringen? Mhm. Da war die Idee.
Mit dem Auto, im Zug, im Flugzeug. Ja.
Aber auch Anerkennungsverfahren etc. Und da haben wir uns wirklich ausgetauscht und haben überlegt, ob wir es machen. Nur ich war damals im Mobilfunk tätig, er war Pharmazie und wir hatten damals nicht den Mut, es zu machen und waren beide zu, in Anführungszeichen, verwöhnt auf dem Karrieretrack. Jeder hat gut verdient im Verhältnis zum Alter und haben nicht den Mut gehabt. Deswegen finde ich es ja so amüsant, dass wir jetzt im Gesundheitsbereich tätig sind. Also unter anderem, wir haben ja drei verschiedene Sparten, dass sich letztendlich der Kreis schlägt und dass man die Vision trotzdem zum Leben erwecken lässt. Deswegen finde ich immer, wenn du es dir wirklich vorstellen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Man muss an sich glauben. Trotz allem war es richtig, dass ich es so spät gemacht habe, in Anführungszeichen, weil diese Erfahrung, die will ich nicht missen, die ich jetzt die letzten 20 Jahre als Angestellter gemacht habe, selbst mich hochgearbeitet habe und du hast natürlich sehr viele verschiedene Unternehmen kennengelernt, sehr viele Facetten, nicht nur in Unternehmen, wo ich tätig war, sondern mit denen ich auch gearbeitet habe, wo du schon viel rausziehen kannst. Ja. Aber interessant, dass die Idee, eine ähnliche Idee, kam schon mal vor über 20 Jahren und jetzt sind wir auf dem Weg letztendlich.
Ja, also sicherlich ein interessanter Case, auch damals schon. Ja. Ich weiß, was du meinst mit diesen Barrieren, die da vielleicht entstehen und wo man sich sagt, naja, möchte ich jetzt meinen sicheren Karriereweg oder vermeintlich sicheren Karriereweg dafür ausgeben? Ich meine, der Vorteil, wenn ich es mal als Vorteil beschreiben darf, wäre, deine Fallhöhe ist halt geringer finanziell, ne? Muss man sagen. Also für mich jetzt der große Vorteil ist, dass ich dich sozusagen eingekauft habe für kleines Geld. Das heißt, du bist selbst im Risiko. Wie es in jeder Neugründung ist oder wenn man ein neues Projekt hat, ist am Anfang finanziell natürlich schlecht, außer man wird irgendwie Private Equity unterstützt oder direkt ausgegliedert von einem Konzern oder von einer großen Firma. Ist natürlich der Vorteil, den jetzt ich von meiner Seite aus sehen kann, dass ich mir Know-how einkaufe, ja, für kleines Geld in dem Sinne, ja, weil du natürlich, wenn du jetzt sagst, du wechselst irgendwie eine Position, die du hattest, natürlich eine ganz andere Summe hinten dran steht, wie wenn jetzt einer sagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ganz klar mit dem Risiko, ich verdiene erstmal nichts oder es kann auch in die Hose gehen. Also ist ja jetzt nicht so, dass man sich selbstständig macht und das muss man auch nochmal ganz klar sagen, egal, wenn man auch eine gute Idee hat, man muss natürlich auch mit Höhen und Tiefen kämpfen und sollte da schon auch in seiner Rentabilitätsvorschau und in seinen Planzahlen einfach auch mal drin haben, dass es halt auch mal regnen kann. Ne? Also das ist halt auch mal finanziell ein bisschen schwieriger und da muss man auch so gut aufgestellt sein, dass wenn man eine gute Idee hat und dran glaubt, bin ich mir ganz, ganz sicher, wird man auch früher oder später erfolgreich. Ich meine, wir haben ja heutzutage das Thema KI, haben wir schon angesprochen, ja. Wir haben natürlich mit Social Media auch ein riesengroßes Thema, Reichweite zu generieren. Wie beim letzten Mal schon erwähnt, glaube ich nicht, dass jeder irgendwie Instagrammer werden muss oder Social Media Star, aber das Medium zu nutzen, um sein Brand einfach bekannt zu machen oder auch seine Idee schneller zu teilen. Bei uns früher gab es Flyer, wir sind rumgelaufen, wir haben Flyer verteilt. Wir haben damals wild Plakate aufgehangen. Ja. Da gab es natürlich immer eine schöne Strafe von der Stadt. Also Stadt Karlsruhe, vielen Dank dafür immer. Aber wir hatten natürlich auch eine Reichweite dadurch, natürlich anders als heute. Ne? Da gab es früher noch hier StudiVZ und die Anfänge von Facebook, ne, mit Gruppen erstellen. Das, man hat dann schon gemerkt, natürlich konntest du da auch schon abschätzen, gerade im gastronomischen Bereich, im Club, wie viele Leute kommen denn? Ja, weil ganz am Anfang, kann ich mich noch erinnern, als Facebook so auf den Markt kam in Deutschland, da hast du Gruppen erstellen können, hast deine ganzen Freunde und die konnten ihre Freunde und so weiter. Und da, aber hast du schon genau gewusst, wenn du eine gewisse Veranstaltung machst, die gefragt war, hast du gleich schon gesehen, dass du eine riesengroße Anzahl an Leuten in der Gruppe hast und davon konntest du dich auch verlassen, da kommen halt 50 oder 60%. Ja? Heutzutage hast du sicherlich einen viel größeren Streuverlust, weil sich jeder vielleicht mal kurz anguckt, die Karenzzeiten werden niedriger, ne? Die Leute gucken sich mittlerweile hier Reels und Shorts und wie es alles heißt, natürlich die ersten 3-4 Sekunden aufmerksam an und dann ist es vorbei. Also es ist schon schnelllebiger, muss man sagen, heutzutage. Ne?
Es ist schnelllebiger, aber es gibt auch für mich, gab noch nie so viele Möglichkeiten wie heute, also karrieremäßig sich zu entfalten. Man braucht den Mut. Ich habe das letzte Mal gelesen, dass auf LinkedIn, was ja teilweise echt nervig ist, dass da viele Leute viele Sachen posten oder auch Kommentare schreiben oder irgendwelche eigenen Stories. Aber die Statistik sagt, 3% der User nutzen das, dass er nichts ist. Und auch hier gibt es einen Riesenmarkt, man muss es nur tun. Ich glaube, es scheitert oft am Mut, dass man sagt, ich habe nichts zu erzählen. Und ich finde, jeder Mensch hat interessante Facetten und natürlich muss man einfach gucken, kommt es an, hören Sie es gern. Das war ja auch unsere Idee zu sagen, statt den Podcast, brüderlich unvernünftig, weil wir einfach so unterschiedlichen Werdegang haben und jetzt was Größeres gemeinsam schaffen, wo wir einfach glauben, dass wir vielen Leuten was mitgeben können. Auch so Themen Karriereweichenstellung, da gehen wir ja auch nochmal drauf ein, perspektivisch in anderen Sendungen. Wie gehen wir mit Niederlagen um? Welche Herausforderungen haben wir miteinander? Und auch, was gehört dazu, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein? Ich glaube, wie du sagst, das bestätige ich, man muss dranbleiben. Wenn man eine Vision hat und dran bleibt und man darf nicht so viel erwarten und sagen, ich gründe und habe morgen dasselbe Einkommen wie vorher, das ist naiv, muss natürlich die Rücklagen dafür haben und das Risiko eingehen. Und dadurch haben wir uns gegenseitig, wo man weiß, wenn Unterstützung benötigt wird, hilft man sich. Und das ist, glaube ich, nochmal der Vorteil, wenn man Brüder ist, als jetzt Kumpels.
Ja, aber glaubst du, das ist überall so? Weil das ist so ein Thema, werden nicht schon viele Ideen, die vielleicht in einem entstehen und man drüber spricht, auch von gerade jetzt Familie oder auch Freunden vielleicht nicht auch tot geredet.
100%.
Weil es geht ja schon immer in die Richtung, was möchtest du machen? Och, das funktioniert nicht. Oh, hör doch auf, das gibt doch schon 20 Stück oder 50 oder 100. Ach, das kannst doch du nicht. Oder also ich kriege das immer mit. Oder wenn jemand eine Idee hat, dass immer viele Leute in so einer Runde sagen, ach, das gibt's doch schon. Und das ist, finde ich, immer so extrem schade, weil du musst doch einfach nur besser sein als die anderen. Und wenn du was mit Liebe machst und einfach sagst, das ist meine Vision, da will ich hin, dann kannst du auch besser werden als die anderen.
Man muss authentisch sein. Ich habe da ein gutes Beispiel. Eine bekannte Freundin von mir, die ich über ihren Mann kennengelernt habe, die hat angefangen mit Instagram vor 1,5 Jahren, hat 700 Follower gehabt und hat jetzt, ich glaube, 35.000. Also mal krass, ne? Innerhalb von einem Jahr von 700 auf 35.000, Chapeau. Und da steckt wirklich Arbeit hinten dran. Jetzt kann man das belächeln. Und belächeln hat für mich oftmals einen Neidfaktor, ja? Man muss es tun. Und Erfolg hat 3 Buchstaben, tun. Man muss es einfach dranbleiben und darf sich nichts totreden lassen. Natürlich gibt es so viele Sachen schon. Man muss es, wie du sagst, muss es besser machen, konsequenter und dranbleiben. Ich finde, Erfolg ist halt ein Marathon und kein Sprint. Es gibt sicherlich Leute, die es im Sprint schaffen, aber das sind so wenig, so Ausnahmen, demnach dranbleiben, wenn man dran glaubt, dranbleiben und keine Angst haben. Im Endeffekt, was ist das größte Risiko? Ich habe immer mal einen guten Freund von mir gesagt, der auch jetzt gerade so am Struggeln ist, wie viele in meinem Umfeld, die sagen, boah, möchte ich das noch Angestellter, ich möchte mich ja nicht selbst verwirklichen, ich möchte mehr
raus aus dem Hamsterrad, genau, ne?
Ich möchte mehr Freiheit. Und Freiheit heißt ja nicht, ich arbeite nicht, sondern ich kann jetzt mal sagen, ich gehe jetzt mittags mal was essen, ich gehe jetzt mal laufen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Man arbeitet ja auch öfter, oder die meisten zumindest, auch mehr in der Selbstständigkeit, ja. Weil du arbeitest ja auch mal am Samstag, am Sonntag, ja. Du bist ja immer erreichbar, ja. Oder also so kenne ich es von mir, ja. Ne? Also ich gehe an mein Telefon immer dran. Ja. Ja? Und das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass man weniger arbeitet, aber
anders. Und ich habe ihm die Frage gestellt, du musst immer eine Entscheidung treffen, was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Das ist halt spannend. Also wie würdest du entscheiden, wenn du dann merkst, ich muss da raus, weil es kann nicht nur das Geld sein. Ja? Oftmals ist ja das die Argumentation. Mhm. Angst, ich habe Familie, ich muss die finanzieren, ich habe ein hohes Einkommen, mir erarbeitet. Okay, fair enough. Aber im Endeffekt, was bleibt am Ende, weißt du? Und das finde ich, klar, auch wenn du, sag mal, ambitioniert bist, das Karriere gemacht, bist du ja auch von Montag bis Sonntag, also bist erreichbar, ja. Das würde ich jetzt nicht als maßgeblichen Unterschied nennen, sondern eher, dass du dich selbst verwirklichst, so machst du es für andere und kriegst dann eine Entschädigung, aber bist halt im Gefängnis, ja. Und ich glaube, ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, wo ich zutrauen würde, dass sie erfolgreich wären, wenn sie selbstständig wären, aber die nicht den Mut haben. Und es scheitert oft am Mut. Und ich habe mich halt geschworen, nach dem letzten Ausstieg, ich möchte in 10, 20 Jahren zurückblicken, möchte sagen, hey, geil. Und auf Scheitern wird, ich habe so viel gelernt jetzt in den 1,5 Jahren und wir haben ja schon echt was gerissen. Das finde ich gerade spannende, wenn man sich selbst nochmal anders kennenlernt. Du hast ein anderes Netzwerk dadurch. Mhm. Das ist jeden Tag eine tolle Erfahrung. Natürlich gibt es auch hier Niederlagen. Man muss halt damit umgehen können. Die hast du aber genauso im Konzern. Wenn du zum Aufsichtsrat musst und musst dir deine Ohrfeigen abholen, dann hast du genauso einen Schmerz, wie wenn du hier eine Niederlage hast. Ja, also das würde ich sagen, war für mich nie der Unterschied. Demnach Mut, es auch mal zu machen, uns zu probieren, uns Risiko einzugehen. Ja, es ist ein Risiko, aber daran wird man nicht sterben. Ja,
ja, absolut. Also ich denke, dass halt bei den meisten tatsächlich das Thema Finanzen ist, ja, warum man sich dann nicht selbstständig macht, vor allem ab einem gewissen Alter. Ja. Weil man baut ja irgendwo seine Fixkosten auf, man hat so seinen Lebensstandard und ich glaube, umso älter man wird, und das ist jetzt gar nicht bös gemeint, sondern einfach, es fällt einem natürlich schwieriger, sich einzuschränken. Ne? Als man jetzt jung ist, also mit 24, ich habe mir über Geld habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ja. Ich habe gesagt, machen wir, und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ja. Ja. Das ist natürlich eine Einstellung, die hätte ich jetzt heute sicher so nicht mehr, ja. Wobei ich es nicht sagen kann, weil ich in der Situation nicht bin und auch jetzt seit 20 Jahren nicht mehr in der Anstellung war. Von dem her kann ich das vielleicht schwer einschätzen, aber ich würde sagen, in jungen Jahren habe ich mir über so Themen gar keine Gedanken gemacht. Geld und so. Also ich habe auch die ersten 2 Jahre, ich habe es glaube ich letztes Mal schon mal kurz gesagt, keinen Urlaub gemacht, aber nicht, weil ich es jetzt nicht wollte oder nicht könnte, sondern weil ich einfach so gebrannt habe und mich so gefreut habe, wenn endlich wieder Freitagabend 23 Uhr diese Tür da aufging und ich in meine Höhle da runter konnte und die Musik anging. Das war für mich auch, und da ist jetzt halt die Überlegung, gibt man als Selbstständiger mehr Gas als es als Angestellter? Oder ist es, würdest du jetzt, also jetzt mal im direkten Vergleich, du hattest ja auch ein hohes Arbeitspensum.
Ja.
Vielleicht mehr als jetzt oder vielleicht anders als jetzt wahrscheinlich, also ziemlich sicher. Aber würdest du sagen, ich habe früher mehr Gas gegeben oder würdest du sagen, ich gebe jetzt mehr Gas?
Ich gebe jetzt effizienter Gas.
Also früher warst du nicht effizient?
Doch, ich war effizient, aber anders. Also ich war halt natürlich Stunden geprägt durch Meetings, fremdgesteuert auch in der Position. Da hast du da ein Meeting, die Assistentin packt da was rein. Du warst immer extrem busy. Selbst, dass ja gewisse Themen meine Frau mit der Referentin, Assistentin geklärt hat. Ja? Weil es einfach, ich war nicht greifbar in dem Moment. Mhm. Und jetzt arbeite ich anders sicherlich, effizienter in dem Punkt, dass ich würde sagen, von Stunden arbeite ich nicht mehr, aber effizienter. Weil ich es mir ja raussuche, welches Meeting mache ich. ich nehme mir bewusst Meetings nicht an, wo ich sage, die bringen keinen Value, dann lasse ich es.
Ja.
Vorher war es dann fremdgesteuert, auch auf dem Level.
Ja.
Dass wenn du sagst, es bringt nichts, musst du dich trotzdem reinsetzen, 3 Stunden, dir das anhören, musst denken, boah, kann ich was anderes machen in der Zeit. Deswegen gibt es ja oft diese Management-Meetings, wo jeder seinen Laptop auf dem Tisch hat und währenddessen arbeitet. Weil spätestens dann muss der Vorsitzende merken, das Meeting kann nicht effizient sein, weil 80% am Laptop E-Mail schreiben.
Ja.
Das habe ich
aber
jetzt
warum,
ja nicht.
Genau, aber warum werden solche Meetings ins Leben gerufen? Also warum macht man sowas? Weil das ist das, was ich vorhin ja gesagt habe, eingangs, ja. Da fehlt, also die machen ja eigentlich das, was sie auch ohne das Meeting machen würden. Ne? Die arbeiten ihre E-Mails ab oder ihre Listen oder ihre To-Dos, die sie sich vielleicht gesetzt haben, aber es hat ja mit einem Meeting nichts zu tun, oder?
Ich glaube, es liegt oft daran, dass man die Kontrolle behalten möchte in der Führungsrolle, was aber halt komplett absurd ist.
Okay, waren wir beim Thema vorhin, oder weil du immer gesagt hast, fremdgesteuert hier und Assistentin macht die Termine, das ist ja auch immer, oder war am Anfang ein großer Punkt zwischen uns? Ich habe ja auch eine Zeit lang den einen oder anderen Mitarbeiter gehabt, aber jetzt nie, sage ich mal, ich nenne es mal Vorzimmerdame oder Vorzimmerherr oder wie auch immer, also jemand, der für mich meine Termine gemacht hat, der meinen Tag getaktet hat. Hatten wir anfangs auch immer so das ein oder andere Gespräch drüber. Für wie wichtig hältst du so eine Person, ob männlich oder weiblich oder was auch immer, aber jemanden, der, sage ich mal, deinen Kalender füllt? Oder ist es vielleicht doch nicht Kalender füllen?
Ich finde solche Personen, die verlieren oft, oder viele Leute glauben, ich brauche es nicht, weil ich mache selbst, kostet ja Geld, gerade in der Selbstständigkeit. Ja. Es ist aber total effizient, wenn du den richtigen hast an deiner Seite, der dich kennt, der dich versteht, der effizient mit dir arbeitet, das hat aus meiner Sicht einen Riesenhebel. Ein Riesenhebel ist ja nicht mehr so wie früher, wie zur Zeit unseres Vaters, als er Unternehmer war, dass sie dir einen Kaffee reinbringen, sondern es geht eher darum, eher in die Referentenrolle, dass jemand, der hoch ambitioniert ist, an deiner Seite ist, der viel mitnimmt, mit dem du, wenn du die Führungskraft bist, offen über Themen auch diskutierst, der Themen vorbereitet. Bei mir war das damals so, dass zum Beispiel die E-Mails, während ich einen ganzen Tag Meetings-Marathon hatte, deklariert wurden, A, B, C. Mhm. Was würde ich darauf antworten? Was da? Was ist Prio A, B, C? Es war so effizient, weil du dadurch natürlich viel schneller wirst, dass du dann Entscheidungen ihr übergibst oder ihm und sagst, du entscheidest es, ich vertraue dir. Und da muss man sich finden miteinander. Das war ja auch bei euch so mit euren Immobilien, du hast ja relativ viel gemacht, immer breit aufgestellt, wo ich gesagt habe, ich bewundere das auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es effizient ist, weil man alles selbst macht, weil man halt sozusagen in Anführungszeichen Igel in der Tasche hat und sagt, nee, ich spare mir die Summe X, weil mache ich es lieber selbst. Aber dass man dadurch Freiheit gewinnt, man ist effizienter, man kann mehr Projekte annehmen, man hat auch mehr Luft, weil derjenige plant für dich. Also bei mir war es so, wurde auch geplant, jetzt hast du mal eine Stunde Pause, die hätte ich mir nie eingeräumt. Mhm. Nie eingeräumt. Jetzt machst du mal das, jetzt auch mal freitags, wenn freitags mal Homeoffice war, ich donnerstagabends gelandet bin, nee, freitags, jetzt kannst du morgens das Kind in den Kindergarten bringen. Hätte ich nie geplant. Ich dachte, nee, ich arbeite halt, da ja du andere Zeitzonen auch hast, kannst du immer arbeiten. Und deswegen finde ich, ist das wirklich ein riesen Mehrwert, wenn man es richtig einsetzt. Als ich früher gar keinen hatte, zu Anfang im Mobilfunk, war das für mich gar nicht erkennbar. Habe ich gedacht, Assistenten, ja, bringt einen Kaffee und ist ja ein Witz, ja. Und dann
geht das Telefon.
Genau. Und dann jetzt durch das Banking-Thema, Maschinenbau zum Schluss, fand ich, hat es einen Riesenhebel gehabt, wenn du jemand hast, den du dann noch ausbildest. A, bringst du dem viel Input und derjenige ist auch sehr dankbar. Ich habe heute noch Kontakt mit der Person, die mich damals begleitet hat, in der einen Funktion, in der anderen auch. Demnach, ich kann es nur unterschreiben. Wie viele sagen, wir hatten ja das Thema, du hast ja ein Netzwerk, jemand, der auch sehr erfolgreicher Unternehmer ist, der dir gesagt hat, glaub ein Fahrer,
ja.
Hat einen Riesenhebel. Das würden andere belächeln potenziell. Ich glaube aber ja, weil du kannst
Fahrer und ein Flugzeug.
Ja, okay.
Aber nee, klar, das ist natürlich, da geht es ja dann auch um internationale Geschäfte, um einfach unabhängig zu sein. Und wenn da ein paar gute Deals klappen, dann ist es natürlich eine ganz andere Rechengeschichte, wie jetzt bei einem Startup, da muss man jetzt gar nicht drüber reden, aber als Selbstständiger, und da kenne ich ganz, ganz viele im Bekanntenkreis, die self-made sind, ja, in der Selbstständigkeit, die dann natürlich ein Problem haben, was aus der Hand zu geben. Bei uns ist ja nichts anderes gewesen. Ich meine, wir haben jetzt auch ein tolles Backoffice zusammen, ja, und mittlerweile auch im Immobilienbereich Leute, die uns da den Rücken frei halten und verwalten und sage ich mal, die verschiedenen Sachen machen. Aber es fällt natürlich, wenn du das schon immer so magst. Ja? Das ist blöd, aber das ist halt, so ist der Mensch halt, ein Gewohnheitstier. Ja. Ne? Du magst schon immer so, du mögst auch nicht abgeben unbedingt, weil du denkst, vielleicht macht der andere was falsch.
Du magst eh am besten. Ne?
Du magst eh am besten. Und das ist natürlich, auch das war ein Learning von mir jetzt in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, dass man sagt, nee, lass dich mal drauf ein, probier es mal aus. Und man muss auch sagen, wir sind heute viel, viel schneller. Ja. Ja, auch wenn es um Firmenaufkäufe oder Bewertungen geht oder Kundenakquise. Ja, das sind Sachen, die natürlich einen riesen Mehrwert haben, gebe ich dir vollkommen recht. Hätte man früher schon machen können, müssen, sollen vielleicht sogar, ja, um vielleicht auch da noch schneller zu wachsen. Ich meine, es geht jetzt nicht immer um schneller zu wachsen, sondern einfach um gesund zu wachsen, definitiv. Aber das ist ein Mehrwert, wo ich auch sage, wenn man in einer gewissen Position ist und sagt, okay, ich kann es mir leisten oder ich möchte es mir leisten, ist vielleicht noch viel wichtiger, ja, das auf jeden Fall zu machen. Jemanden, der einem so ein bisschen auf der Schusslinie nimmt und einfach mal auch so eine Struktur reinbringen. Ne? Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste.
Ich glaube, dass du am Anfang ist es ein Invest und relativ schnell amortisiert sich die Person, wenn es die richtige ist, die das Thema macht. Es soll ja nicht die Arbeit wegnehmen, sondern dir als Unternehmer mehr Kapazität schaffen. Ich war schon in Unternehmen tätig, die auch mehrere tausend Mitarbeiter hatten, wo der CEO und Inhaber wirklich überall involviert werden sein wollte. Ich habe das immer bewundert, wie schafft er das, ja? Aber es kann nicht effizient sein. Wenn immer eine Entscheidung oder die Entscheidung über einen Tisch läuft, das kann nicht effizient sein, dann brauche ich keine Manager, dann schmeiße ich alle Manager raus und mache alles selbst. Es geht halt nicht bei der Größe. Und wir sind ja auch im Wachstum, umso größer du wirst, umso elementarer ist der Unterbau, ja, dass du ein klares Backoffice hast, wer macht was, bis wann, eine Strukturierung und auch Vertrauen hast. Und wenn Leute Fehler machen, dann machen sie Fehler, dann ist es okay, den sollen sie halt nicht dreimal machen. Einmal ist okay, zweimal ist okay, beim dritten Mal ist schlecht. Und ich glaube, das ist wichtig. Und dadurch wachsen ja auch Menschen. Ne? Vertrauen geben, geduldig sein. Das sind wir beide ja nicht in vielen Punkten.
Viel besser geworden.
Ja. Und da muss man einfach, ja. Aber das macht uns ja auch aus. Ne? Auch der letzte Aufkauf, das ging in ein paar Wochen. Zack, bewertet, eingepreist, ist es uns wert? Wie gehen wir damit um? Wie gestalten wir einen Vertrag? Und natürlich auch viel mit KI, muss man zugeben. Ja. Das macht es leichter, wenn man KI sinnvoll nutzt, ja. Und auch, man muss den Content verstehen. Nur ChatGPT ist ja so der Name für KI. Es gibt ja ganz viele andere. Man muss natürlich den Inhalt verstehen. Nur einfach was reinhacken und ausdrucken und sagen, komm, unterschreib, das funktioniert nicht. Nur wenn man den Inhalt versteht, hat das einen Riesenhebel. Man ist halt viel effizienter und schneller.
Kann aber trotzdem eine Assistentin oder Assistenten nicht ersetzen.
Nee, sehe ich so, ja. Absolut. Ja.
Super. Ich glaube, das waren schöner Podcast wieder. Wir sind langsam am Ende. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir freuen uns schon auf den nächsten. Wir werden da noch ein paar schöne Anekdoten reinhauen. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Und bis bald.
Bis dann.
Brüderlich unvernünftig.
Ciao, ciao.